Imantaris Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talk. Diesmal beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema Hardware-Sicherheitsmodule und einem innovativen Produkt in diesem Bereich, der IcoSol Hardware Security App. Wir klären unter anderem, wofür man Hardware-Sicherheitsmodule und digitale Zertifikate in der IT braucht, was der Unterschied zwischen HSM und HSA ist, wie beide bei der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben helfen können und welche entscheidenden Vorteile die IcoSol HSA in Verbindung mit dem Hardware-Sicherheitsmodul UbiHSM 2 bietet. Diese spannenden Fragen beantwortet für uns Security-Experte Stefan Winkler.
Heute unser Experte.
Stefan Winkler leitet den Bereich Cybersecurity bei Antares Netlogix und führt seit mehr als 20 Jahren Security-Audits und Penetrationstests auf Applikations- und Netzwerkebene durch. Seit 2021 ist er Certified Information Systems Security Professional, kurz CISSP. Stefan gilt als einer der führenden PCI-DSS-Experten in Österreich. Dieses Regelwerk sorgt für die sichere Abwicklung von Kreditkartentransaktionen. Hallo Stefan, danke, dass du dir heute für unseren Tech Talk Zeit genommen hast.
Hallo, gerne.
Bei uns geht es heute um die clevere Hardware-Security-App von IcoSol. Dazu wollen wir zuerst einmal klären, was genau ein Hardware-Sicherheitsmodul ist. Was kann das und wofür braucht man das in der IT?
Ein HSM oder Hardware-Sicherheitsmodul ist ein sicherer Speicher für kryptografisches Material. Wofür brauche ich einen sicheren Speicher? Alles, was ich auf einen Rechner normalerweise ablege, landet auf einer Festplatte. Dort kann ein Angreifer das extrahieren, dort kann ich es nicht so schützen. Wenn jemand lokale Adminrechte hat, hat er immer eine Möglichkeit, Schlüsselmaterial zum Beispiel auf ein Windows-System zu extrahieren. Um dem entgegenzuwirken, kann ich ein sogenanntes HSM verwenden. Das ist, man kann sich's vorstellen, wenn man eine Smartcard kennt für die Anmeldung am Rechner, das wird für Menschen verwendet. Die Smartcard für einen Computer, um eben den Schlüssel so zu sichern, dass er nicht extrahiert und gestohlen werden kann, wäre eben ein sogenanntes HSM. Das hat noch ein paar weitere Schutzfeatures gegen physische Manipulation, wenn es gestohlen wird. Aber erlaubt eben, dass ich wirklich meine Schlüssel optimal sichern kann. Es gibt dann oft auch noch Backup-Prozesse, weil wenn ich sehr, sehr gut schütze, ist natürlich ein Backup auch schwierig. Das heißt, je nach HSM-Hersteller gibt es dann Konzepte, wie ich dennoch Schlüssel-Backups machen kann. Das ist oft Klonen auf andere HSMs und so kann ich das wirklich optimal absichern.
Stefan, du hast jetzt ein paar Mal den Begriff kryptografische Schlüssel verwendet und auch digitale Zertifikate. Was ist das genau und wo sind da die Unterschiede?
Ein digitales Zertifikat ist ein Datensatz, der eben durch Beglaubigung, durch Kryptographie, durch Mathematik im weiteren Sinne verwendet werden kann, um Authentifizierung abzubilden. Und eben durch asymmetrische Kryptographie heißt das Ganze dahinter, diese Mathematik, kann ich eben beglaubigen, dass ein Wert so ist, wie er dort steht und das auch mathematisch dann nachweisen, beglaubigt durch eine andere Stelle. Das heißt, ich habe bei Zertifikaten oft eine Certificate Authority, eine Zertifikatsautorität. Die stellt das Zertifikat aus, sagt man langläufig. Was heißt es, stellt es aus? Es signiert den öffentlichen Teil. Da steht zum Beispiel ein Zertifikat drinnen, das ist das Webserver-Zertifikat für www.orf.at. Dann unterschreibt die CA, dass wirklich auch validiert worden ist, dass auch der ORF beantragt hat, dieses Zertifikat. Und durch die Mathematik, durch diese Signaturen, entsteht das Vertrauen in dieses Zertifikat. Und jeder Webbrowser kann dann beim Ansurfen von ORF.at feststellen, okay, ja, da passt die Kette, da passt das Zertifikat. So spricht man von digitalen Zertifikaten im bekanntesten Beispiel bei Webservern. Ich kann ein ähnliches Konstrukt auch für Smartcards beispielsweise verwenden. Da kommt das auch sehr, sehr häufig zum Einsatz.
Das war jetzt ein interessanter Ausflug in die Theorie, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Hardware-Security-Modul und Hardware-Security-App klingt ja eigentlich recht ähnlich. Das ist aber nicht das Gleiche. Wo sind da jetzt die Unterschiede zwischen einem HSM und der HSA?
Wir haben mit der HSA ein netzwerkfähiges HSM zur Verfügung gestellt als Produkt. Die HSA nutzt im Innenbau oder als Bestandteil von Yubico, die YubiHSMs. Die haben einen kleinen USB-Formfaktor, sind ausgelegt auf die üblichen Transaktionen, die bei meiner On-Premise Microsoft CA hat. Das heißt, da kann ich durchaus viele tausende Zertifikate zwar am Tag ausstellen, aber ich kann auch nicht mehr machen. Also für Finanztransaktionen und sowas wären die YubiCo-HSMs nicht geeignet. Wenn ich jetzt jede Bankomatzahlung signieren müsste beispielsweise, da kommt es zu viel mehr Transaktionen. Aber für solche Anwendungszwecke wie bei einer CA, bei einer Zertifikatsautorität, die ich jetzt mit meinem Active Directory verbunden betreibe, kann ich eben solche YubiHSMs grundsätzlich nutzen. Die YubiHSMs haben allerdings einen Nachteil, dass sie managementmäßig relativ aufwendig angesteuert werden müssen von den Prozessen her. Die Backup-Prozesse sind nicht allzu einfach, wenn man so ein YubiHSM aus der Schachtel nimmt. Sie sind nicht netzwerkfähig. Ich muss die irgendwo anstecken an einen Server. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen das einfacher machen und wirklich auch verwendbar machen für ein österreichisches Mittelstandsunternehmen und haben geschaut, dass wir da die Kosten erstens für das ganze Thema mit nach unten bringen und zum zweiten aber auch den Komfort beim Management eben hochhalten, weil das sind zwei Dinge, wo klassische HSMs oft ein bisschen ein Thema haben, sind sehr, sehr teuer oft und auch sehr, sehr mühsam im Management.
Bei IT-Security geht es ja oft auch um Rechtssicherheit und Kryptographie und Informationssicherheit spielen da in aktuellen Rechtsnormen wie der NIS-2-Richtlinie eine wichtige Rolle. Wie kann die HSA hier bei der Umsetzung der Anforderungen helfen?
Das NIS-Gesetz ist ja leider jetzt noch immer nicht da. Wir sind jetzt gerade im Sommer 2024 und das hat sich jetzt wieder in den Herbst verschoben. Das heißt, wir wissen noch nicht, was genau jetzt die Anforderungen aus der NIS heraus sind, die an Zertifikate stehen. Wir kennen momentan nur die Überschrift, dass man kryptografisches Material sichern muss, dass man das Ganze entsprechend mit Prozessen versehen muss. Also auf Überschriftenebene wissen wir das Ganze schon. Im technischen Detail wird das dann wahrscheinlich kommen. Vielleicht, wenn man den Podcast hört, ist das dann schon klarer. Aber nichtsdestotrotz lässt sich ableiten, das ist eine von den 10 Überschriften, die jetzt schon bekannt ist, eben, dass man auf Kryptographie schauen muss als Unternehmen. Und da ist natürlich irgendwie notwendig, dass ich mal einen Prozess oder einen Schlüsselschutz überlege und das ist genau, was eben die HSA macht. Neben NIS gibt es auch andere Normen, Industrie oder rechtlich, beispielsweise Datenschutzgrundverordnung, wo das Sinn machen könnte, PCI-DSS im Finanzumfeld oder eben die DORA, die eben wirklich mit 2025 dann schon scharf wird. DORA ist der Digital Operations Resilience Act. Da geht es um die Resilienz eben von Finanzinstituten, Wertpapier, Kreditinstitute, Krypto und so weiter. Das heißt, die müssen auch schauen, dass sie resilient gegen Angriffe sind. Und da gibt es sehr, sehr konkrete Vorgaben hinsichtlich Kryptographie, das heißt, da ist es mehr oder weniger prozessmäßig auch drinnen vorgeschrieben, dass ich HSMs auch nutzen sollte, um den Schlüsselspeicher zu verwenden. Ich muss die Prozesse rundherum gestalten und man geht davon aus, dass einige von diesen NIS-Anforderungen auch der DORA folgen werden. Da haben wir schon ein bisschen konkreter. Das heißt, da muss ich mir ohnehin auch was überlegen, wenn ich jetzt in der Finanzbranche bin. NIS betrifft dann natürlich viel mehr als nur Finanzunternehmen. Da reden wir wahrscheinlich von tausenden Unternehmen in Österreich. Alles, was irgendwo kritische Infrastruktur ist mit Verkehr, Krankenhäuser, Energieversorger etc.
Jetzt sind wir schon ein bisschen in diese Richtung gegangen, aber gibt es Best Practices, also Erfolgsmodelle, die dir bei deiner täglichen Arbeit als Security Consultant begegnet sind?
In Bezug auf Kryptographie und Zertifikate, aus meiner Sicht macht es sehr, sehr viel Sinn, das einzusetzen und vor allem einmal als allererstes bei den Admins Kryptographie zu nutzen. Da gehört für mich dazu, ich habe vernünftige Zertifikate auf meinen Webservern oder für RDP, dass ein Angreifer dazwischen nicht reinfunken kann. Aber auch wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kann ein Hardware-Security-Modul ein Vertrauensanker sein, weil auch wenn jetzt ein Ransomware-Aktor beispielsweise in der Domäne volle Admin-Rechte erhalten hat, haben wir ja eingangs schon erwähnt, kann er jetzt nicht aus dem Hardware-Modul den Schlüssel rausstehlen. Das heißt, ich kann mein Vertrauen sehr, sehr schnell wieder aufbauen. Ich bin schneller beim Wiederanlauf und kann dann die starke Authentifizierung auch schnell wieder in Betrieb nehmen oder deutlich schneller als ohne ein HSM. Das heißt, da hat es einmal in einem konkreten Kunden auch schon wirklich geholfen, dass wir so schneller die Jump-Hosts absichern haben können. Und generell ist natürlich am besten, es passiert gar nichts, man hat das Ganze so stark abgesichert und da bin ich ein Fan davon, wirklich alles, was Admin, Domain-Admin-Rechte und so weiter sind, nicht mit Passwörtern abzubilden, sondern entweder mit Smartcards oder bei Dienstkonten, Group-Managed-Service-Accounts etc. Aber da sind wir dann nicht mehr bei Zertifikaten, sondern bei anderen Abhärtungsthemen.
Warum hat sich Icosol jetzt für die UbiHSM von Ubico als Hardware-Sicherheitsmodul entschieden?
Wir haben eben die letzten Jahre einige Projekte gemacht mit den YubiKeys. Das ist ein Formfaktor für einen Schlüsselbund. Das heißt, das bekommt ein Mitarbeiter, das kann er anstecken. Da kann er dann eben am Rechner sich anmelden, in einer Active Directory-Domäne beispielsweise oder auch auf Linux-Systemen mit Smartcard-Anmeldung oder FIDO2 bieten die auch. Das ist ein neuer Standard für Web-Authentifizierung oder ein neuerer Standard, sagen wir so. Es gibt es auch schon wieder ein paar Jahre. Und der YubiKey unterstützt eben diese Varianten. Er unterstützt auch One-Time-Passwörter. Das heißt, man kennt das, diese Zahlen, die man vielleicht beim Telebanking vom Handy abtippt. Das ist auch ein TOTP, das kann der YubiKey auch. Nur muss ich nichts abtippen, sondern der emuliert meine Tastatur. Ich drücke drauf und er schreibt mir dann den One-Time-Code mit rein. Und mit Ubico, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht. Und dann haben wir geschaut, was haben die da sonst noch so im Portfolio und sind eben darauf gestoßen, dass sie HSMs auch anbieten. Übrigens seit kurzem auch mit FIPS-Zertifizierung. Wenn man Zertifizierungen für die Stärke des HSMs benötigt, kann das eine interessante Option sein. Und wir haben gesagt, coole Idee, cooles Produkt, aber das ist nicht irgendwo managebar oder verwaltbar für jemanden, der kein Krypto-Experte ist. Und aus dem Grund haben wir geschaut, wie können wir das Ganze verwendbar machen und haben aus dem Grund dann die HSA implementiert.
Du bist jetzt schon ein bisschen in diese Richtung gegangen, warum Icosol die HSA entwickelt hat, welche Vorteile das zusätzlich bringt zum HSM, welche Schwächen da ausgeglichen werden. Gibt es da noch weitere?
Was man sagen muss, wenn ich die Anforderungen von einem HSM habe, ist es eine der allerkostengünstigsten Varianten, die trotzdem support- und managebar bleibt, um Kryptografie zu machen mit Hardware-Security-Modulen. Da ist mir jetzt am Markt nicht viel bekannt, das preislich so attraktiv ist oder wo ich sage, der Use Case lässt sich auch für ein mittelständisches Unternehmen mit dem Security-Gewinn irgendwo mit den Kosten in einen Bezug setzen. Also wir reden da oft von 10er-Potenzen höheren Preisen, wenn ich ein Netzwerk HSM anders einsetzen muss. Ein anderes Vorteil, wir wollen ja nicht nur von Kosten mitreden, wir haben uns angeschaut, was sind die Themenstellungen mit Management, mit Backup und habe ich hier vorher schon kurz erwähnt, wie kann ich das einfacher gestalten, wie kann ich das einfach implementieren, Logging, Zeitsync und so weiter, wie kann ich das einbinden in mein Management, in mein Monitoring. Das heißt, da haben wir das Ganze deutlich einfacher handhabbar gemacht. Zusätzlich zu diesen reinen HSM-Features haben wir auch noch ECMI und EST vor kurzem implementiert. Das sind zwei recht interessante Krypto-Protokolle.
Genau, die Icosol HSA wurde ja im Laufe der Zeit um diese beiden Features erweitert, um das ECMI und das EST-Feature. Was ist das jetzt genau und welche zusätzlichen Vorteile bringt das?
Die Microsoft hat bei ihrer eigenen CA in den letzten, sag ich mal, 10, 15 Jahren nicht sehr, sehr viele neue Features dazu gebaut. Das heißt, es ist leider noch immer so im Stand von 2005, 2008 von den Protokollmöglichkeiten her. Und wir haben uns jetzt angeschaut, was sind die Protokolle, die ich im Markt draußen aber eigentlich brauchen würde, die Microsoft CA momentan nicht anbietet und können wir das nicht trotzdem irgendwie hinbekommen, dass wir das verwenden können. Und da ist der erste große Wurf auf jeden Fall gewesen das ECMI-Protokoll, das Automatic Certificate Management Environment. Das kennt man unter einem anderen Namen, unter Let's Encrypt vielleicht ganz gut. Also über die Hälfte aller Webserver-Zertifikate im Internet werden mittlerweile über Let's Encrypt ausgestellt, kostenlos. Und wir versuchen das Thema im LAN, quasi im internen Firmennetz, jetzt auch einzuführen. Das heißt, wie funktioniert ECMI? Ich habe einen Namen, den ich im DNS auf mich registriert habe. Und wenn ich belegen kann, dass dieser DNS-Eintrag zu mir dazugehört, dann bekomme ich ein Zertifikat ausgestellt. Das nennt man Domänenvalidierung. Also so funktioniert Web-Rollout von Webserver-Zertifikaten in sehr, sehr vielen Fällen. Im LAN funktioniert das aber im Firmen-LAN eigentlich nicht so gut, weil Let's Encrypt kann ja nicht auf meine internen Domänennamen zugreifen oder auf meine internen Systeme durchgreifen. Und um das jetzt im internen LAN verfügbar zu machen, nutzen wir eben genau dieses ECMI-Protokoll, das eben Let's Encrypt im Internet nutzt und haben einen Proxy, der das eben mit der Microsoft CA verheiratet. Und somit kann ich Webserver-Zertifikate im LAN eben ausrollen und automatisiert auch erneuern. Und das hat den Vorteil, es gibt ein großes Ökosystem mit ECMI-Clients und die kann ich alle nutzen. Zum Beispiel Zertbot kann ich super nutzen, um dann von meiner internen CA Zertifikate abzuholen. Das macht vor allem dann auch Sinn, wenn ich jetzt sehr, sehr viele Geräte draußen habe, die mühsam zum Pflegen sind. Das kann von einem Skilift bis zu irgendeinem Management-Interface von einem Netzwerk-Switch sein, der Crypt-ECMI spricht. Aber auch Bequemlichkeit ist natürlich ganz andere. Ich kann nicht vergessen, dass mein Webserver-Zertifikat jetzt abläuft, weil es einfach automatisch auch erneuert wird. Und das funktioniert recht gut auch im Internet. Und auch über Betriebssystemgrenzen hinweg, weil Microsoft CA kann ich genau Windows-Systeme automatisiert mit Zertifikaten versorgen. Es gibt auch Scapas Protokoll, aber das ist sehr, sehr mühsam von Client-Unterstützung her, schwieriger zum Einsetzen, und da ist ECMI wirklich eine super Lösung. Das zweite Thema, was wir vorher erwähnt haben, ist EST. Das haben wir jetzt ganz neu im Produkt mit dazu gebaut, eben auf Kundenanfrage hin auch. Das ist Enrollment over Secure Transport, ist ein Protokoll für Zertifikats-Rollout, das in den letzten Jahren verstärkt Einsatz findet, also vor allem auch in OT-Umgebungen beispielsweise. Vorteil von EST ist, dass ich mich nicht nur auf die Domänenvalidierung jetzt verlassen muss fürs Zertifikats-Rollout, sondern ich kann das Erstzertifikat mit Benutzernamen und Passwort über einen Web-Request eben entsprechend eingeben auf dem Gerät. Ich habe zum Beispiel eine Fortinet Firewall oder einen Aruba-Switch und kann auf dem Switch sagen, geh bitte zu diesem EST-Server, melde dich mit dem Benutzernamen und Passwort an und hol dir dein erstes Zertifikat. Und ab dem Renewal dann, das ist auch automatisierbar im EST-Protokoll, wird das bestehende Zertifikat dann sehr, sehr oft dafür verwendet. Das heißt, das ist eine zweite Spielart für automatisches Zertifikats-Enrollment, das eben etwas moderner ist und jetzt gerade stark im Kommen ist und wo die Microsoft bisher auch keinen Support dazu hat. Und deswegen haben wir das einfach auch dazu gebaut jetzt.
Als Roundup für unser Gespräch würde ich jetzt gerne noch von dir wissen, wie schaut deiner Meinung nach der Markt für Hardware-Sicherheitsmodule und für die HSA aktuell aus? Wie schätzt du da insgesamt den Bedarf bei den Unternehmen ein?
HSMs sind sehr, sehr lange Zeit eine sehr kostspielige Investition gewesen in die Sicherheit, die man eher nur dann gemacht hat, wenn man es machen muss, weil ich jetzt beispielsweise irgendwelche Vorgaben habe, wie mit den Zertifikaten umgegangen werden muss. Ich bin eine autorative CA für Internetzertifikate oder ich habe da irgendwelche Zertifikate für Rechnungssignatur und die darf ich nur ablegen in HSM, da hat man es eher mit verwendet oder im stark regulierten Bereich Finanzen, bisher DSS haben wir vorher gehört. Ich glaube aber, dass die Sicherheitsmaßnahme durch die Anforderung, stärkere Passwörter zu verwenden, auch für On-Premise-AD immer stärker jetzt auch wachsen wird. Und für On-Premise-AD ist eben Zertifikate die Variante der Wahl. Und da denke ich schon, dass es Wachstumsmarktpotenzial geben wird, eben aus der realen Security getrieben. Es passiert sehr, sehr viel im Cybersicherheitsbereich. Wir haben die Straßenräuberbanden, die Ransomware einfordern oder die Systeme verschlüsseln, um dann Lösegeld zu erpressen. Wir haben auf der anderen Seite aber, dass die Politik auch auf das reagiert, dass da einfach dieses Wild-West-Treiben seit ein paar Jahren im digitalen Raum vorhanden ist. Und da haben wir jetzt eben genau das NIST-Gesetz, die DORA und so weiter, um unsere Infrastruktur auch in stürmischeren Zeiten vertrauenswürdig und funktional zu lassen. Und alleine aus diesen gesetzlichen Vorgaben wird sich da einiges an Wachstumspotenzial ergeben können.
Das war auch schon unser Gespräch zum Thema IcoSol HSA. Stefan, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, und natürlich danke für die vielen interessanten Informationen.
Gerne, ich hoffe, es war für alle interessant.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Tech Talk zu IcoSol HSA. Schön, dass ihr dabei wart. Habt ihr noch Fragen? Dann gerne her damit. Wir sind unter podcast@netlogix.at für euch erreichbar. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein, denn eines ist fix. Wir haben in jeder Episode ein spannendes Thema für euch. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt.
Antares NetLogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.